Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wir ziehen Bilanz des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs. Gestern ging das Wettlesen in Klagenfurt zu Ende. Wir besprechen die Sieger, den Wettbewerb und alles, was dieses Jahr so los war.
Ich habe immer schon eine besondere Vorliebe gehabt für die Alltagssprache der Menschen und es hat auch zum Beispiel im Soziologiestudium zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört, gesprochene Sprache zu transkribieren, weil ich immer gefunden habe, die hat einen besonderen, für mich literarischen Sound, Begleitsound und es ist unschlagbar, wie Menschen auf natürliche Weise aus ihrem Leben erzählen. Das finde ich schon sehr, sehr, hat für mich immer einen großen sprachlichen Wert gehabt.
So sprach sie, die Gewinnerin Birgit Birnbacher, nach ihrem Triumph hier in unserem Programm. Sie ist die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2019. Gestern ging der Wettbewerb in Klagenfurt zu Ende. Und für uns sind die Lesart-Kollegin Wiebke Poromka und Andrea Gerg nach Österreich gefahren, haben von dort in unserem ganzen Programm berichtet, viel gesendet. Jetzt sind sie zurück und im Studio. Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Es waren, glaube ich, mit Abstand wohl die heißesten Tage der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahre. Waren Sie wenigstens zwischendurch mal im Wörthersee baden? Ging das? Hatten Sie Zeit?
Unbedingt. Wir haben ja sogar aus dem Wörthersee gesendet am Freitag. Da haben wir uns auf die Suche gemacht nach Autoren, Lektoren, Verlegern, alles, was da so zum Literaturbetrieb gehört. Weil das gehört beim Bachmann-Lesen unbedingt dazu, das Begleitprogramm. Und der See war dieses Jahr unbedingt unverzichtbar.
Ich hab's gehört und dann dachte ich, die arme Andrea muss jetzt mir mit dem Mikrofon draußen im Kostüm stehen, während die Jungs hier in der Badehose planschen.
Ich war auch bis zum Bauch im Wasser.
Wir haben gerade die Gewinnerin gehört, Birgit Birnbacher. Mit ihrer Prognose, Frau Poromka, vom Donnerstag, glaube ich schon, lagen Sie jedenfalls schon mal richtig. Sie sagten, den Bachmann-Wettbewerb gewinnt heuer eine Frau. Bingo. Birgit Birnbacher aus Österreich. Gleich am Samstag war sie auch bei uns in der Lesart schon vorab. Ist sie zu Recht die Gewinnerin?
Ich finde absolut. Das ist eine Autorin, die ganz stille Texte schreibt, bescheidene Texte, die aber eben ganz genau beobachtet. Das haben wir ja auch in dem O-Ton gerade gehört, die sich wirklich für das Leben interessiert. Die sitzt nicht im stillen Kämmerlein und denkt sich irgendwas aus, sondern die guckt sich die Gesellschaft an. Und deswegen ist ihr Text auch einer, der ein ganz wesentliches Thema unserer Zeit behandelt, nämlich die Prekarisierung, die schleichende der Lebensverhältnisse, die man vielleicht gar nicht so sehr mitbekommt und die auch von den Figuren selbst lange Zeit verdrängt wird, weil man nämlich das Gefühl hat, man ist ja gar nicht arbeitslos, man ist ja eigentlich selbstständig, man muss eben so ein bisschen improvisieren und da kommt vielleicht schon noch was. Und dass sie das so verdichtet in einem Text, hat mich von Anfang an überzeugt.
Und sie hat ja auch, wenn ich das kurz, obwohl sie so mitten im Leben ist und so genau hinschaut, hat sie trotzdem, finde ich, so was Schwebendes in diesem Text, weil einem die ersten zwei Seiten gar nicht so richtig klar ist, wie die Perspektive zum Beispiel ist. Also der ist schon sehr raffiniert gebaut und sehr formbewusst. Und ich finde diese Kombination bei diesem Text so toll, dass sie eben wirklich eine poetische Autorin ist, die aber trotzdem mitten in der Wirklichkeit einfach steht und schaut.
Das stimmt, das hat ja auch die Jury sehr überzeugt und uns, glaube ich, auch. Da sind ja auch ganz viele literarische Verweise und Zitate drin. Da kann man
sogar auf Ingeborg Bachmann.
Sogar auf Ingeborg Bachmann, auf Beckett. Deswegen, tatsächlich hat dieser Text auch so einen Endspielcharakter, aber ja am Ende dann wieder eine Hoffnung. Und das Schöne finde ich, es gibt ja so Texte, die sind so Angebertexte. Da merkt man immer, da ist jetzt schon wieder irgendwie irgendein Verweis, ich weiß nicht auf was, aber das ist bestimmt einer. Oder da ist irgendein Fremdwort und ich verstehe schon wieder nicht. Und in diesem Text kann jeder lesen und man kann es übersehen, diese Verweise. Aber das ist, oder man sieht sie eben so, wie wir sie erkannt haben und dann öffnen sie nochmal so einen anderen Heilraum. Aber der Text funktioniert mit und ohne. Und das ist, glaube ich, eine große Kunst und das ist vielleicht auch das Schwebende daran.
Wenn wir jetzt schon beim hohen Niveau dieses Textes sind, der ganze Wettbewerb ging los mit einem Text, von dem eigentlich ja die ganzen Tage geschwärmt wurde. Andrea Gerg von dem Clemens Setz, die Eröffnungsrede mit seinem Wrestling. Sie haben mit ihm ja auch gesprochen. Was war denn so spektakulär dran?
Ja, ich finde es einfach schon mal einen grandiosen Autor. Ich liebe seine Texte und er ist auch immer ein toller Gesprächspartner. Und in dieser Rede hat er das auch wieder bewiesen, wie viel er eigentlich kann, wie vielschichtig er ist und wie witzig auch. Er hat eben so einen Begriff aus dem Wrestling, Kayfabe heißt es, aufgegriffen. Und das bedeutet, wenn ich es mal verkürzt sage, dass Menschen, die eben im Wrestling oder auch in anderen Bereichen so eine Identität bekommen, eine Rolle und mit dieser Rolle letztendlich verschmelzen. Also bei dem Wrestling gibt es ja verschiedene Figuren. Figuren, gute und böse. Und es geht beim Wrestling wohl so weit, dass manche, auch wenn sie dann aufhören hinterher, sind die, die vorher böse Wrestler waren, oft kriminell oder handeln mit Drogen. Und die anderen werden Krankenschwestern und Sozialarbeiter. Und das ist, hat er eben aufgegriffen und in eine poetologische Metapher verwandelt. Und das war schon sehr fruchtbar. Er hat es auch auf die Politik in Österreich übertragen, weil da hatte man ja gerade aktuell tolle Fälle von Kayfabe mit dem Strache-Video. Und deshalb geisterte das eigentlich durch die ganzen Bachmann-Tage, weil er eben so eine fruchtbare Metapher geschaffen hat, die man eben auch tatsächlich nutzen konnte, auch für die Beschreibung dessen, was da abgelaufen ist.
Es gab ja noch weitere Preisträger. Stichwort Niveau der Texte. Den Deutschlandfunkpreis hat Leander Fischer aus Österreich gewonnen, den Kelag-Preis Julia Joost aus Österreich, dann den Dreisat-Preis Jannik Hahn-Brau-Federer, der kam mal aus Deutschland, und Ronja Othmann, auch aus Deutschland, hat den Publikumspreis für einen dezidiert politischen Text bekommen. Alle sagen immer hinterher, alle Beteiligten, ja, es war ein toller Jahrgang oder ein guter Jahrgang, müssen Sie natürlich sagen. Was war es denn für ein Jahrgang, wenn Sie so zurückblicken? Was hat den auch die Gewinnertexte jetzt vielleicht auch ausgezeichnet?
Ich finde es immer ganz schwierig, so einen Jahrgang so über einen Kamm zu scheren, weil es ja oft ganz verschiedene Texte sind. Und das war dieses Jahr, finde ich, ganz auffällig, dass es, was die Klangfarben angeht, was die Themen angeht, wirklich ein ganz breites Spektrum war. Was mich am positivsten gestimmt hat, ist beispielsweise, dass der Publikumspreis an Ronja Othmann gegangen ist. Das war nämlich wirklich ein extrem politischer Text, ein Text, der über das Massaker, den Genozid erzählt, den der IS an Jesiden im Jahr 2014 begangen hat. Und ich war irritiert darüber, dass er von der Jury keinen Preis bekommen hat. Und man hat ja immer so das Vorurteil, ach, diejenigen, die dann das Publikum, die wollen dann einen lustigen Text oder einen, der auf besondere Effekte setzt. Und die, dass die sich genau für so einen Text entschieden haben, der eben wirklich ein politisches Statement abgibt, das fand ich einfach ein wunderbares Signal.
Man verlangt ja immer auch von diesem Wettbewerb so Relevanz, ja, wo man bei, für was eigentlich, ja, also Politik ist natürlich immer dann das große Thema oder Gesellschaftskritik. Wie würden Sie denn da sagen? Ich habe zwei Texte gehört, einer, da handelte irgendwie so vom Urschlamm, irgendwie da war so eine Meergeschichte, ich habe überhaupt nichts geschnallt im ersten Moment. Ein anderer Text ging, da saß ein junger Mann bei seinem toten Vater, das war Literatur wie aus dem Handbuch, dachte ich, so schreiben Bachmann-Teilnehmer über den Tod ihres Vaters. Wo war denn Relevanz für Sie?
Vielleicht nochmal vorab dazu, man darf ja gar nicht immer sagen, dass das so eine wirklich eine, dass da der Literaturbetrieb beziehungsweise die derzeitige Literatur wirklich repräsentiert wird. Es gibt 7 Juroren und Jurorinnen und jeder von denen lädt 2 Texte ein. Das heißt, es liegt eigentlich in der Verantwortung von diesen Juroren, die Literatur, wie sie derzeit existiert, abzubilden. Und jetzt zum Beispiel diese beiden Texte, die Sie erwähnt haben, da muss man einfach sagen, da haben die Juroren vielleicht nicht lange genug geguckt oder nicht gründlich genug oder, also deswegen würde ich da gar nicht so das auf die Literatur insgesamt übertragen.
Ja, ich meine, die Juroren, die hatten natürlich höchste Relevanz. Andere Kritiker sagten, was soll denn das? Das war schon also ein großes Spektrum.
Wenn wir sagen, wir können nicht drüber reden, heißt das entweder, dass wir diesem Text den Preis geben, weil was ist das Höchste jetzt? Oder heißt das, wir können leider keinen Preis vergeben, weil wir nicht drüber reden konnten? Und das ist halt die Konsequenz davon. Und darum, glaube ich, kann man sich das nicht gestatten.
Aber wir reden doch auch drüber.
Ja, ja, ich will da nur, das ist ja ein Thema, das hier im Raum steht. Und ich finde es wichtig.
Ich finde, es steht nicht im Raum, wirklich nicht. Die ganze Zeit reden wir über den Text und sogar darüber, wie wir über den Text reden können. Und das ist doch eine Beschwörung eines nicht vorhandenen Phänomens, zu sagen, wir reden nicht drüber.
So hat es literaturkritisch geklungen in Klagenfurt in den letzten Tagen bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur, vulgo beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und zugehört. Und viel berichtet haben unsere Kollegin Wiebke Poromka und Andrea Gerg aus der Lesart. Ja, wie war denn so die Stimmung bei den Diskussionen? Also wenn ich reingeschaut habe, gingen sie sich wirklich herrlich an die Gurgel, die Kritiker und Kritikerinnen.
Ja, sie gingen sich gegenseitig an die Gurgel. Das ist aber ja auch wichtig, um wirklich so eine literaturkritische Debatte zu eröffnen. Sie gingen auch hin und wieder wirklich den Texten an die Gurgel. Es gab vor allen Dingen einen Text, leider auch der den Bachmann-Preis dann abgeschlossen hat, von Martin Beyer, der so ein bisschen was Ähnliches macht wie Takis Würger in Stella, über den ja Anfang des Jahres sehr viel diskutiert worden ist. Der nimmt nämlich die Geschwister Scholl und deren Hinrichtung so als Hintergrund für einen eigentlich wirklich sehr sehr auch kitschigen Text und benutzt sie so als Staffagen, diese heroischen Gestalten, schiebt die einmal durch die Kulisse und sozusagen verleiht dadurch seinem Text oder lädt seinen Text dadurch mit Bedeutung auf. Und das, da haben die Kritiker wirklich, die Juroren, sehr aversiv drauf reagiert. Ich glaube auch zu Recht, selbst Klaus Kasperger, der ja eigentlich immer so der lässigste von allen ist, hat, man merkte richtig sein körperliches Unbehagen, der wand sich so während der Lesung und sagte dann danach, so einen Text darf es nicht nur hier nicht geben, sondern den darf es überhaupt nicht geben.
Also das ist schon eigentlich interessant, dass da ja fast alles, was so an Themen oder Strömungen im Literaturbetrieb so gerade aktuell ist, eben das, was bei Tagesbürger besprochen werde oder was ist Fiktion, was ist Reportage. Auch bei dem tollen Text von Julia Joost ging es ja darum, wie geht man mit geschichtlichen Themen um. Also das ist schon irgendwie sehr auf der Höhe und auch sehr, man merkt, dass Literaturkritik auch sowas wie eine moralische Instanz sein kann, ohne unbedingt moralisierend sein zu müssen. Und das fand ich schon wieder beeindruckend, wie auf was für einem hohen Niveau die Diskussionen da ablaufen und wie genau sie auch sind.
Ja, und was ich ganz interessant fand, das ist mir im vergangenen Jahr schon aufgefallen, wenn man über den Bachmann-Preis nachdenkt, über die Jury, denkt man ja immer, das sind diese Richter, die da sitzen und über einen Text oder einen Autor, eine Autorin urteilen, die dann vor denen sitzt und ja nicht antworten darf. Und ich finde, Insa Wilke, eine Jurorin, die jetzt seit 2 Jahren dabei ist, eine Kollegin, die macht das ganz wunderbar. Die spricht nämlich mit den Autoren oder Autorinnen, die da vor ihr sitzen. Die dürfen dann zwar immer noch nicht antworten, aber die wendet sich an die, die probiert zu verstehen, was die gemacht haben und probiert wirklich auch verstehbar zu machen, was sie an einem Text nicht billigen kann. Mhm. Und das finde ich eine ganz große Qualität, weil es deswegen nicht mehr so was Aburteilendes hat, sondern wirklich so zu so einem produktiven Gespräch über Literatur wird.
Andrea Gerg, Sie haben das Wort Instanz benutzt. Und der Bachmann-Wettbewerb ist eine Instanz, er ist eine Institution geworden, seit nun ja über 40 Jahre jetzt. Wenn man das Fernsehen einschaltet, dann sieht man da also wirklich eigentlich so die alte, schöne Ästhetik des Wasserglaslesens. Ja, der Dichter, mal eine Drehbühne, aber so doll modern war sie jetzt auch nicht, alles schön in weiß gehalten. Und das Wasserglas daneben, der Dichter liest, die Kritiker reden, das Publikum sieht andächtig zu. Könnte man sagen, ach, ist das aber schön altbacken. Mir geht es so persönlich, erstmal muss ich ein bisschen grinsen und denke, ach, wie niedlich. Dann setze ich mich davor, höre zu und ich kann dann irgendwie nicht mehr aufhören und es gefällt mir und ich finde es klasse. Also, ist das noch zeitgemäß oder ist es gerade gut, weil es eben nicht in irgendeiner Weise modernistisch und aufgepeppt und sonst wie daherkommt? Wie denken Sie darüber? Sie waren selber
da. Ja, also ich finde auch, mir geht es ähnlich. Man braucht ja immer so eine gewisse Zeit, bis man da in diesen anderen Fluss hineinkommt und in diese andere Form von Konzentration. Und dann, finde ich, hat aber genau das, was so altmodisch in Anführungszeichen daran ist, ist eigentlich auch die Qualität des Ganzen, weil es ist wie beim Lesen selbst. Da kommt man ja auch in so eine andere Zeitwahrnehmung, wenn man ein richtig gutes Buch hat, mit dem man nicht mehr aufhört. Das ist ja vollkommen unökonomisch in unserer Zeit, da 6 Stunden am Stück auf dem Sofa liegen und ein Roman lesen. Und genau das passiert da auch. Man versinkt irgendwie in dieser anderen Zeit, in dieser wahnsinnig differenzierten Betrachtung. Man nimmt sich einen ganzen Tag Zeit quasi, um über so kurze Texte von auch unbedeutenden Autoren zu diskutieren. Das ist vollkommen anachronistisch zu allem, was wir sonst so machen. Und ich finde, das ist eigentlich genau die Qualität von diesem Wettbewerb.
Ja, und man ist immer wieder ganz hoffnungsfroh danach und auch ganz euphorisiert, dass es funktioniert, dass man wirklich dass man nicht nur wir reingezogen werden. Ich hatte ein ganz schönes Erlebnis. Ich bin nach Klagenfurt mit dem Zug gefahren und mit mir im Abteil saß so ein Damengeburtstag. Eine wurde 50, die tranken Sekt und spielten so kleine Spielchen. Und ich dachte, na gut, die fahren jetzt in so ein Wellness-Hotel oder die gehen zu Ed Sheeran. Der ist ja aufgetreten in Klagenfurt. Und dann stellte sich raus, die feiern diesen Geburtstag und fahren zum Bachmann-Preis. Und die saßen tatsächlich jeden Tag im Publikum. Und die eine, die Geburtstag hatte sich das gewünscht, weil sie das immer machte. Das waren aber gar keine Literaturbetriebsmenschen. Die arbeiteten irgendwas ganz anderes. Und am zweiten Abend sagten dann ihre Freundin, die kommen jetzt auch jedes Jahr. Und da hat es bei denen wirklich auch funktioniert.
So wie wir.
Ja, so wie wir auch.
Das ist ja genau. Wirklich eine allerliebste Geschichte. Ein Punkt noch, wenn man den Wettbewerb jetzt im Netz begleitet, merkt man, er hat ordentlich aufgerüstet. Ja, also es gibt eine riesige Website mit Podcast und Dingsbums und sonst was. Wenn man sich im Fernsehen anschaut, da sitzen das Publikum sitzt mit Manuskripten in den Händen, mit Blättern Papier und keiner schaut auf sein Handy. Aber trotzdem hat also irgendwie Social Media immer wieder auch eine Rolle gespielt, auch so in der Berichterstattung. Der Clemens Setz sagte zum Beispiel den für mich rätselhaften Satz, Leute, schaut auf Twitter. Was hat er denn damit gemeint? Oder könnte man sagen, dass hier doch die Social-Media-Welt nochmal stillgestellt ist? Sie ist zwar da und begleitet, man kann irgendwie online gehen und sich das alles anhören, angucken, aber letzten Endes spielt es doch keine Geige.
Doch, ich glaube schon. Also das ist sicherlich auch je nach Generation kann man sich halt aussuchen, auf welcher Ebene man an dem Wettbewerb teilnimmt. Die Medien-Nerds wie der Setz, die können sich dann auf Twitter und weiß ich, wie das alles heißt, austoben. Und unser Eins, der dann noch hinterherhinkt, die schaut es halt im Fernsehen oder fährt gleich selber hin. Ich denke, das wird einfach inzwischen auf allen Ebenen angeboten.
Ja, und das Tolle ist doch, dass man da sitzt und ganz konzentriert Texte liest und dann interessiert sich doch auch Twitter dafür. Das ist ja auf Twitter ein ganz wichtiges Thema und das ist wiederum eigentlich ein Beweis für die Relevanz von diesem Wettbewerb.
Sie sind beide auf jeden Fall erstmal ziemlich durch. Das waren wirklich drei harte, furchtbar heiße Tage. Vielleicht ein bisschen dumme Frage, aber freuen Sie sich schon aufs nächste Jahr? Oder?
Unbedingt,
jawohl. Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2019. Für uns waren Wiebke Poromka und Andrea Gerg am Ort und wir haben Bilanz gezogen. Dank Ihnen dafür. In Großbritannien gibt es ihn seit dem frühen 17. Jahrhundert, den Poet Laureate, den offiziell bestallten Hofdichter. In den Vereinigten Staaten schuf man 1936 eine demokratische Variante des Poet Laureate of the United States, eine Art staatlicher Beauftragter für Poesie und Dichtkunst. Alljährlich wird das Amt von der Library of Congress in Washington vergeben und in diesem Jahr wird diese Ehre erstmals einer Autorin indigener Herkunft zuteil. Jo Harrow vom Stamm der Muscogee Creek Nation aus Tulsa, Oklahoma. Unsere Autorin Kerstin Zilm stellt sie vor.
In Gedichten, Musik und Romanen schöpft Joy Harjo aus Traditionen ihrer Vorfahren. Überlieferte Weisheiten, Symbole, Werte und Mythen der Muscogee Creek Nation verwebt sie mit modernen Ausdrucksformen.
Two beloved women sang this song on the trail of tears. One stood near the front of the people and one near the back.
Ihre Mutter hatte Wurzeln in Frankreich und der Cherokee Nation. Ihr Vater war Muscogee, einer der sogenannten fünf zivilisierten Stämme aus dem Süden der USA. Seine Vorfahren kämpften vor knapp 200 Jahren gegen die Verpflanzung der Muscogee vom Südstaat Alabama in den Südwesten nach Oklahoma. Joy Harjo will, dass mehr bekannt wird über Geschichte und Traditionen ihrer Vorfahren und nicht nur Klischees über das moderne Leben indigener Völker in den USA. Dafür will die Künstlerin ihr Amt als US-Beauftragte der US Library of Congress für Poesie nutzen.
I think the first thing that comes to mind is that it's such an honoring for native people in this country.
Es sei eine große Ehre für die Stämme der USA, dass eine von ihnen den Posten bekommt, sagt die 68 Jahre alte Harjo in einem Interview mit dem Radiosender NPR. Zu lange sei ihre Kultur missachtet worden. Poesie, sagt Harjo, ist für sie Musik auf Papier, Seelennahrung, etwas, was wir alle brauchen.
Poetry especially is like singing on paper. It feeds the soul. You know, we all need soul food just as much as we need food. We all need that, everyone.
Die Dichterin wurde 1951 als Joy Foster in Tulsa geboren. Später nahm sie den Nachnamen ihrer Großmutter an. Harjo bedeutet Mut. In ihren Memoiren Crazy Brave beschreibt sie ihre Kindheit und Jugend als gezeichnet von Missbrauch, einem gewalttätigen Vater, einer liebenden Mutter, frühen Schwangerschaften und einem Alkoholiker als Ehemann. Mit 20 schrieb Harjo ihre ersten Gedichte. Es war notwendig, meine Stimme zu finden, sagt sie, um zu überleben.
I start writing poetry, which was
Ihr erstes Buch veröffentlichte Joy Harjo mit 25. Reflexionen über Landschaft und Völker in Oklahoma und New Mexico. Inzwischen erschienen zahlreiche Gedichtsammlungen, Kinderbücher, Memoiren und CDs von ihr. Erste Inspirationen bekam sie als Kind. Der Vater ließ beim Autofahren alle Fenster offen und das Radio auf voller Lautstärke laufen. Auf dem Rücksitz, erzählt Joy Harjo, habe sie ihre Liebe zum Jazz gefunden. In ihren 40ern lernte sie Saxophon zu spielen. Das Instrument ist inzwischen fester Bestandteil ihrer Aufführungen. Harjos Mutter schrieb Lieder und lehrte Harjo traditionelle Songs. Von ihr erbte sie die Liebe zum Gesang.
It goes like this. Yeah, 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 yeah.
Harjos Kunst ist immer auch politisch. In Gedichten aus den 80er Jahren setzte sie sich viel mit feministischen Theorien auseinander und dem Kampf von Frauen darum, widersprüchliche Gefühle und Erwartungen miteinander zu versöhnen. Kolonialisierung, Unterdrückung sowie die Befreiung davon sind bis heute Thema in ihrem Werk. Sie geht auf Tour mit einer Band, hat eine Soloshow, rezitiert vor Schülern, Studenten und bei Poetry Slams.
I release you, my beautiful and terrible fear. I release you. You are my beloved and hated twin, but now I don't know you as myself.
Harjo sagt, sie habe zahllose Ideen für ihre Zeit als Poet Laureate der USA. Darunter Projekte, die weit über Dichtkunst indigener Völker hinausgehen, die Brücken überwinden und scheinbar Gegensätzliches zusammenbringen können.
One thing I've always wanted to do is have a Cowboys and Indians poetry reading.
Schon seit langem will sie eine Dichterlesung mit Cowboys und Indianern auf die Beine stellen, sagt sie. Es gebe viele Indianer, die Cowboys seien und umgekehrt. Wenn Menschen ihre intimen Gefühle und Gedanken miteinander teilen, da ist Joy Harjo sicher, kann das auch politische Kluften überwinden.
Political divisiveness. It makes connections.
Im Herbst tritt Joy Harjo das Amt der US Poet Laureate an.
Kerstin Zilm und ihr Porträt der ersten indigenen Poet Laureate of the United States, Joy Harjo.
Straßenkritik.
Matthias Fach, ich bin Chemiker. Ich empfehle von Siegfried Lenz Der Geist der Mirabelle. Und das Buch sind viele einzelne kleine Kurzgeschichten, die alle aus dem fiktiven Ort Bollerup entstanden sind. Und es ist ein wunderbares Buch für zwischendurch. Also die Geschichten dauern 5 Minuten. Man kann es immer mal, wenn man kurz warten muss, lesen. Passt wunderbar in die Hosentasche. Perfekt für eine Bahnfahrt von auch nur 2 Stationen.
Aus Mainz kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker. Dabei ist Matthias Fach, der dieses Buch von Siegfried Lenz empfiehlt. Der Geist der Mirabelle. Geschichten aus Bollerup. Im Hoffmann und Campe Verlag ist der kleine Band erschienen mit 96 Seiten für 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blättern wir heute in einem Debüt. Angela Lehner heißt die Autorin. Aus Österreich kommt sie, ist Jahrgang 1987 und ihr erstes veröffentlichtes Buch trägt nun den Titel Vater Unser. Für die Lesart hat sich die Wiener Kritikerin Daniela Striegel den Roman angeschaut. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Ein Roman wie ein Faustschlag, hat der Spiegel geschrieben. Stimmt das, Frau Striegel? Hat die Autorin hier richtig zugelangt?
Ja, das könnte man so sagen. Es ist eine Geschichte, die schon irgendwie in die Magengrube trifft. Es ist eine Geschichte, die in einer Irrenanstalt modernen Zuschnitts in Wien spielt und aus der Perspektive einer Patientin dargestellt.
Eva heißt diese Patientin. Was ist das für ein Typ? Wie ist diese Figur angelegt und was für eine Geschichte hat sie?
Also diese Eva Gruber hat sich hineinmanövriert in diese Irrenanstalt, in dieses psychiatrische Krankenhaus, wie sich dann herausstellt, offensichtlich um ihrem Bruder nahe zu sein, der als Magersüchtiger dort in Behandlung ist. Und sie hat sich mit einer Geschichte sozusagen beworben, sie habe eine ganze Kindergartengruppe erschossen. Das stellt sich dann als Märchen heraus, wie sie überhaupt die typische unzuverlässige Erzählerin ist. Alles Mögliche von dem, was sie sagt, stimmt nicht. Und vor allem steht sie dieser ganzen Krankenhausroutine und dem Behandlungswesen und dem therapeutischen Jargon sehr kritisch und skeptisch und ironisch gegenüber.
Meinen Sie, diese verrückten Perspektive so aus der Psychiatrie oder sozusagen die angenommene verrückten Perspektive hat so eine lange literarische Tradition, ist ja auch ein sehr reizvolles Motiv, weil man auch so dann die vermeintlich normale Welt schon schön unter das Brennglas legen kann. Geht Angela Lena in diesen Spuren oder lässt sie die Eva so agieren? Was entwickelt sie denn daraus?
Ja, also man könnte wirklich sagen, von Büchners Lenz bis Irre von Reinhold Götz ist das ein Thema, die verrückte Welt in der normalen Welt. Und bei Angela Lena ist es eigentlich ein Rundumschlag, auch gegen die korrekte Sprechweise, wie man über psychische Krankheiten spricht. In Wien, dieses Spital ist das sogenannte Amsteinhof, das heißt heute Otto-Wagner-Spital. Und Steinhof ist eigentlich in Wien so ein Synonym für einfach Irrenhaus. Mhm. Und sie spricht auch über ihre Mitpatientinnen und Mitpatienten äußerst respektlos, aber vor allem geht es auch um Therapiegespräche mit dem Psychiater Dr. Korb, den sie eigentlich nicht wirklich ernst nimmt als Arzt und den sie auch immer wieder provoziert und so aus der Routine des Therapiegesprächs fallen lässt. Und dahinter steckt eine Geschichte, die schon ernst ist, und es stellt sich dann heraus, dass sie nicht so unbeschwert und unverletzt, wie sie sich gibt, nämlich so als Rebellin davongekommen ist. Es geht um einen Vater, der irgendetwas Dunkles mit der Familie angestellt hat, mit den Kindern angestellt hat. Aber es wird nicht wirklich explizit gemacht, was das war. Und der Vater war selbst schwer depressiv und ein Kettenraucher und offenbar hat er auch getrunken. Also der Vater ist eigentlich, wird auch als Patient dargestellt in der Retrospektive.
Das ist sozusagen die Anspielung auf den Titel Vater unser getrennt geschrieben. Mhm. Wie lässt denn Daniela Striegel Angela Lena ihre Heldin sprechen? Wie schreibt sie denn das? Wie liest sich das?
Ja, es liest sich sehr kurzweilig und witzig, weil sie sozusagen keine Gelegenheit zu einem bösen Scherz auslässt. Und sie spricht auch sehr dialektal geprägt. Also es sind sehr viele wienerische Einsprengsel in diesem Text. Es stellt sich dann zwar heraus, dass die Protagonistin aus Kärnten kommt, aber es ist jedenfalls ein sehr umgangssprachlicher Stil und eben auch bissig. Und das verliert sich dann etwas im Lauf des Textes. Also der erste Teil, der Vater, der zweite heißt der Sohn und der dritte passenderweise der Heilige Geist. Also die Anspielung auf die katholische Kindheitsprägung ist auch immer da. Aber der erste Teil ist sozusagen der boshafteste.
Der Bruder von Eva, der heißt Bernhard, und bei dem Namen, da denken Kenner natürlich sofort so an den bitterbösen österreichischen Landsmann von Angela Lena, Thomas Bernhard. Ist das Daniela Striegel ja so in die Richtung gut gedacht? Eine Abrechnung vielleicht auch? Werden da keine Gefangenen gemacht?
Ja, also sie hält eigentlich auch Tiraden gegen alle möglichen Missstände der Zeit, vor allem natürlich gegen medizinische Missstände. Es gibt auch ein Buch von Thomas Bernhard, das genau dort spielt, nämlich Wittgensteins Neffe, also am Steinhof. Und insofern denke ich mir, wird das wohl kein Zufall gewesen sein.
Gerade haben wir es vorhin vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gehabt. Gestern war er zu Ende. Ich habe fast gedacht, das hätte man vielleicht ganz gern gehört. Diese Angela Lena, die hätte, glaube ich, für Furore gesorgt in Klagenfurt.
Ja, unbedingt. Es hat zwar auch eine Österreicherin gewonnen, aber mit diesem Text hätte sie ja nicht mehr antreten dürfen. Sie hätte sich schon was Neues ausdenken müssen, vielleicht beim nächsten Mal.
Dankeschön nach Wien, Daniela Striegel. Sie hat uns das Debüt von Angela Lena vorgestellt, den Roman Vater Unser, vom Hansa Berlin Verlag veröffentlicht. 284 Seiten, der Umfang 22 Euro, der Preis. Diese Angaben sowie die Besprechung von Daniela Striegel, die lesen Sie in Ruhe nach auf unserer Lesartseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Am Montag, unserem traditionellen Hörbuchtag in der Lesart. Heute haben wir da große literarische Klassik im Angebot, sogar aus unserer eigenen Produktion. 1980 hat der RIAS Berlin, unser Vorläufersender, Die Farm der Tiere von George Orwell als Hörspiel gestaltet, die legendäre, bis heute leider aktuelle Parabel über politischen Totalitarismus und seine desaströsen Auswirkungen. 1945 hat Orwell dieses Buch veröffentlicht. Im Hörspiel nun haben Meister wie Otto Sander und Bernhard Minetti ihre Stimmen geliehen. Und jetzt bringt der Audioverlag das alte Stück neu heraus. Tobias Wenzel hat es sich für uns angehört.
Kameraden, was ist der Sinn dieses unseres Lebens? Kurz vor seinem Tod hält der Eber Old Major, interpretiert vom großen Theaterschauspieler Bernhard Minetti, vor den anderen Tieren auf einem englischen Bauernhof eine Rede. Inspiriert von einem Traum sagt Old Major eine Revolution der Tiere gegen ihren Unterdrücker, Bauer Jones, und den Menschen überhaupt voraus und gibt ihnen Gebote an die Hand.
Schwach oder stark, klug oder einfältig, wir sind alle Brüder. Kein Tier darf hier ein anderes Tier töten. Alle Tiere sind gleich.
Jürgen Liebing hat aus George Orwells Fabel Farm der Tiere eine Hörspielfassung für den RIAS erstellt, die Manfred Marchfelder 1980 als Regisseur umgesetzt hat. Man merkt dem Hörspiel natürlich seine fast 40 Jahre an. Heute würde man das sicher deutlich lebendiger und atmosphärischer produzieren. Andererseits führt der sparsame Einsatz von Geräuschen und Musik zu einer reizvollen Konzentration auf das Wort. Tatsächlich gelingt es den Tieren, Bauer Jones in die Flucht zu schlagen und selbst den Hof zu bewirtschaften. Allerdings übernehmen die Schweine nicht nur immer mehr das Sagen, sondern beanspruchen überhaupt Sonderrechte für sich. Nur sie dürfen Obst essen und Milch trinken, was Quiekschnauz den anderen Tieren redegewandt schmackhaft zu machen versucht.
Wir Schweine sind Kopfarbeiter. Die ganze Führung und Organisation der Farm hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über euer Wohl. Um euretwillen geschieht es, wenn wir Milch trinken und Äpfel essen. Was würde geschehen, wenn wir Schweine in unserer Pflicht zu wanken begännen? Jones würde zurückkommen. Und bestimmt, Kameraden, bestimmt ist keiner unter euch, der das wünschen würde.
Propaganda par excellence. Die Pervertierung der kommunistischen Revolution war der Auslöser für Orwells Buch. Tatsächlich kann man in Old Major, dem Eber, den Denker Karl Marx ausmachen und im tyrannischen Anführer Napoleon, der andere Tiere hinrichten lässt, den Diktator Josef Stalin. Aber der Text ist natürlich auch ganz allgemein eine politische Parabel auf Umstürzler, die letztlich schlimmer sind als diejenigen, gegen die sie aufbegehrt haben. Das wahre Antlitz ihrer Mitrevolutionäre erkennen auch Pferdestute Clover und Esel Benjamin zu spät.
Sind die 7 Gebote dieselben wie früher, Benjamin?
Da steht nur, alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere.
Die Schweine ändern die Gebote der Tiere nach Belieben ab, schlafen in Betten, gehen plötzlich auf 2 Beinen und feiern gemeinsam mit Menschen im Bauernhaus. Die anderen Tiere beobachten das von draußen.
Was war es nur, das die Gesichter der Schweine so verändert hatte?
Sie schauten lange, bis kein Zweifel mehr bestehen konnte, was mit den Gesichtern der Schweine vorgegangen war.
Die Tiere draußen schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann nochmals von Schwein zu Mensch. Aber es war bereits unmöglich zu sagen, wer das Schwein und wer der Mensch war.
Die etwas riskante Idee, den Erzähler in 3 Stimmen aufzuteilen, geht wunderbar auf. Allein schon wegen der grandiosen Leistung von Harry Wüstenhagen, Lothar Blumhagen und Otto Sander lohnt sich dieses Hörspiel. Das und Orwells Roman selbst haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt in einer Zeit, in der sich Menschen wieder vermehrt von Autokraten und Demokratieverächtern verführen lassen.
Farm der Tiere, das Hörspiel nach dem Roman von George Orwell. Die historische Produktion vom RIAS Berlin, jetzt neu im Audioverlag auf einer CD zum Preis von 12 €.